Es gibt viele Wege zur Ewigkeit. Auf welchem bist du? Heute Abend wollen wir zusammen darüber nachdenken. Ich beginne wieder direkt mit einem Bibeltext. Heute Abend lese ich aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, von Vers 1 an. Da heißt es: Und Jesus fing wieder an, am See zu lehren. Und eine große Menge versammelte sich bei ihm, so dass er in ein Boot treten musste, das im Wasser lag. Dort setzte er sich, während das ganze Volk auf dem Lande am Ufer stand. Und er lehrte sie lange in Gleichnissen. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu, siehe, ein Säemann ging aus zu säen. Und beim Säen fiel ein Teil auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen's auf. Und ein Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne hochstieg, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und ein Teil fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Und ein Teil fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs, brachte Frucht und trug 30-fach und 60-fach und 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat, der höre. Ich will jetzt keine lange Vorrede halten, sondern mich gleich dem Text zuwenden. In Vers 3 haben wir gelesen: Ein Säemann ging aus zu säen. In Matthäus Kapitel 13, Vers 37 haben wir eine ganz wertvolle Erklärung. Da steht: Der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Also Jesus selbst ist der Säemann. Lukas 8, Vers 11: Der Same ist das Wort Gottes. Matthäus 13, 38: Der Acker ist die Welt. Vers 39: Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Also, der den guten Samen sät, der Säemann ist Jesus, der Same, den er streut, ist Gottes Wort, der Acker ist die Welt und die Ernte ist das Ende der Weltzeit. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht: So sehr hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt, Europa und Asien und Afrika und Amerika und Australien und all die vielen, vielen Inseln, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab und so weiter und so weiter. Ich bin so froh darüber, dass ich weiß, dass ich nie einen Zuhörer habe, den Gott nicht liebt. Gott hat die Welt geliebt und da sind wir mit eingeschlossen. In Matthäus 13, Vers 37 steht: Er sät guten Samen. Und in unserem Text wird uns gesagt, er sät für alle. Er sät überall. Er sät an den Weg, er sät auf steinigen Boden, er sät unter die Dornen und er sät auf gutes Erdreich. Und jetzt wollen wir einmal darüber nachdenken und einmal fragen, was und wer ist eigentlich damit gemeint? Erstens, ein Teil fiel auf den Weg. Ihr Lieben, das sind die Menschen, bei denen alles Heilige mit Füßen getrampelt wird. Die sind uninteressiert, die sind ablehnend, die haben keine Zeit, die sind immer auf dem Weg. Die zweite Gruppe, ein Teil fiel auf steinigen Boden. Diese Leute sind eigentlich interessiert, aber ihre Herzen sind steinhart. Sie öffnen sich in Wirklichkeiten nie richtig. Und der Same, das Wort Gottes, dringt nicht ein. Jesus sagt an einer anderen Stelle, sie sind wetterwendisch. Sie haben eine Religion, vielleicht gehen sie auch manchmal zur Kirche, vielleicht besuchen sie eine Freikirche, aber gleichzeitig leben sie in der Sünde. Sie wollen überall gut angesehen sein. Die dritte Gruppe, von der heißt es, ein Teil fiel unter die Dornen. Diese Leute machen irgendwann einmal einen vielversprechenden Anfang, aber nach einiger Zeit ist alles überwuchert und alles kaputt. Und das ganz, ganz Traurige an allen drei Gruppen ist, sie bringen keine Frucht. Auf dem Weg gibt es keine Frucht, auf steinigem Boden gibt es keine Frucht und unter den Dornen wächst auch keine Frucht. Aber da ist noch von einer vierten Gruppe die Rede. Jesus vergleicht sie mit dem guten Erdreich. Diese Menschen öffnen sich ganz. Sie öffnen sich ganz und sie stellen sich Jesus zur Verfügung und sie bringen Frucht. Jesus sagt unterschiedlich, einige 30-fach, einige sogar 60-fach und einige sogar 100-fach. Einige Verse weiter macht Jesus im kleineren Kreis, greift er dieses Gleichnis nochmal auf und erklärt es seinen Jüngern. Das steht von Vers 14 an. Der Sämann sät das Wort. Das aber sind die auf dem Wege. Wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, so kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät worden ist. Ebenso auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät worden ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf. Aber sie treiben keine Wurzeln, sondern sind wetterwendisch, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Worts willen erhebt und fallen ab. Und wieder andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät worden ist. Die hören das Wort, aber die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierde nach all dem anderen dringen ein und ersticken das Wort. Und so bleibt es ohne Frucht. Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät worden ist. Sie hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht 30-fach und 60-fach und 100-fach. Jesus sagt, der Acker ist die Welt. Und damit meint Jesus die Menschen. Jesus meint die Menschen, alle du und ich sind hier mit gemeint. Nochmal Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott hat die Welt geliebt. Das sind nicht die Ozeane gemeint, das sind nicht die Berge gemeint oder die Gletscher, sondern da sind Menschen gemeint, du und ich. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich predige jetzt schon über 40 Jahre und oft habe ich große Versammlungen. Da sitzen 500 Leute oder 1000 Leute. Ich glaube, heute Abend sind es 2000. Und bevor ich zum Predigen komme, sitze ich da oder auf der Bühne und wir hören einiges, wir hören Lieder, ein Zeugnis, Gebet und so weiter. Und da geht mir so manches durch den Kopf. Ich weiß nicht, wie viel 100 oder 1000 Mal ich schon erlebt habe, dass ich da gesessen habe und plötzlich ging es mir wieder durch den Kopf. Hier sitzen nur geliebte Menschen. Heute Abend habe ich wieder die Möglichkeit, zu Menschen zu sprechen, die Gott liebt. Ich hatte noch nie einen Zuhörer, den Gott nicht liebt. Sowas gibt es nicht. Heute Abend darf ich wieder zu Menschen sprechen, die Gott liebt. Aber, und dieser Gedanke geht mir dann auch oft durch den Kopf, oft kommt er gleich hinterher. Plötzlich wird mir irgendwie bewusst, aber diese Gruppe heute Abend besteht eigentlich aus 4 verschiedenen Gruppen. Sehr wahrscheinlich sind heute Abend auch einige hier, die haben eigentlich gar keine Zeit für so etwas. Die sind vielleicht nur hier reingekommen, weil irgendjemand gebettelt hat und gesagt hat, komm doch mal, tu mir doch mal den Gefallen, komm doch wenigstens einmal mit und naja. Und dann ist er mal mitgekommen und sitzt da irgendwo und die Versammlung hat kaum angefangen, da guckt er schon auf die Uhr und blättert in seinem Blatt herum und denkt, hoffentlich ist das da vorne bald zu Ende. Das ist die eine Gruppe. Ich denke, solche Leute sind fast in jeder großen Versammlung. Die warten nur auf das Ende, damit sie wieder an die frische Luft kommen. Und dann gibt es die andere Gruppe. Das sind die Leute, die hören schon aufmerksam zu und die öffnen sich auch ein Stück, die zeigen auch Interesse, aber sie sind, wie es da steht, wetterwendisch. Die sind kaum draußen und dann ist das schon wieder irgendwie verflogen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind Leute, die sind wirklich interessiert. Die finden das gut, die finden das richtig, die helfen sogar etwas mit da und dort, aber ganze Sache machen sie auch nicht. Und dann gibt es die vierte Gruppe, das sind die Leute, die ganze Sache machen mit Jesus und ihm wirklich nachfolgen. Und jetzt möchte ich einmal fragen, lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Das kann ich jetzt nicht feststellen, weil ich die allermeisten, die hier sitzen, ja gar nicht kenne. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich möchte jetzt keinen von euch beurteilen. Ich möchte keinen beleidigen. Ich möchte einfach diese vier Gruppen etwas beschreiben. Ich sage nicht, zu welcher Gruppe du gehörst. Das musst du selbst herausfinden. Und ich denke, dass heute am Ende dieses Abends keiner von uns Probleme damit hat, zu sagen, zu welcher Gruppe er gehört. Nochmal diese vier Gruppen, das steht in Vers 4, ein Teil fiel auf den Weg. Wer ist damit gemeint? Jetzt lade ich euch ein, einmal ganz gut mitzudenken. Ihr Lieben, das ist der Gottlose, das ist der Atheist. Vielleicht sind einige hier heute Abend. Und ich sage euch, wenn du zu einem gottlosen Menschen sagst, du bist ein gottloser Mensch, dann ist der nicht beleidigt. Den kannst du damit nicht beleidigen, das geht nicht. Der ist ganz bewusst gottlos. Der sagt, ja, ich komme gut aus ohne Gott. Ich brauche den Gott nicht. Er lebt ohne Gott, er lebt ohne Bibel, er lebt ohne Gebet. Er sagt, mit dem Tod ist alles aus. Nebenbei, das sind die ärmsten Menschen unter der Sonne. Der Gottlose, der ist auch ziellos, der ist hoffnungslos, der ist heimatlos, sein Leben ist friedelos und eigentlich ist sein ganzes Leben sinnlos. Die Bibel sagt, er ist verloren und es ist seine Schuld. In Hosea 13, Vers 9 steht, das ist sein Verderben, dass er gegen mich seine Hilfe ist. Das ist sein Verderben, sagt Gott, dass er gegen mich seine Hilfe ist. Er ist gegen Gott. Er ist gegen den Gott, der ihn liebt. Der gottlose Mensch ist ein verlorener Mensch. Lieber Zuhörer, beneide nie einen Gottlosen. Beneide nie einen Gottlosen. Und wenn er drei Frauen hat und vier Häuser und fünf Autos, beneide nie einen Gottlosen. Er hat ungeheuer viel zu verantworten. An wie vielen, vielen Stellen spricht die Bibel über Ernte, über Abrechnung, über Gericht. Und der gottlose Mensch, der fällt nicht nur durch. In der Bibel steht, Jammer und Herzeleid wird über all die Menschen kommen, die von Gott gehört haben und trotzdem in der Sünde weitergemacht haben. Der gottlose Mensch ist ein ganz bedauernswerter, verlorener Mensch. Wir kommen zur zweiten Gruppe. In Vers 5 steht, ein Teil fiel auf steinigen Boden. Wer ist denn damit gemeint? Das ist der religiöse Mensch. Das ist der Namenchrist. Und ich sage jetzt nicht, dass du einer bist. Bitte, bitte versteht mich richtig. Ich sage nicht, dass du einer bist. Ich sage nur, wie er aussieht. Der religiöse Mensch, der Namenchrist, der ist bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Maß, ist er für Gott. Er ist für die Kirche. Er ist für die Religion. Er ist für die Tradition. Aber Jesus sagt, er ist wetterwendisch. Eine andere Übersetzung sagt, er ist ein Kind des Augenblicks. Vielleicht gehört er zu einer Kirche, Vielleicht ist er getauft und konfirmiert oder gefirmt und christlich getraut. Vielleicht geht er auch hin, vielleicht hat er sogar ein Amt in der Kirche. Und wenn ihm zufällig der Pfarrer begegnet, dann grüßt er respektvoll, guten Tag, Herr Pfarrer, und er weiß, sich zu benehmen. Aber gleichzeitig lebt er in der Sünde. Gleichzeitig lebt er in der Sünde. Er nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Er nimmt es auf dem sexuellen Gebiet vielleicht nicht so genau. In seinem Geschäft stimmt es vielleicht nicht. Er nennt sich Christ, aber er kann das andere so ganz gut mitmachen. Vielleicht liebt er sogar den Alkohol. Vielleicht lebt er sogar in offenem Ehebruch. Ich habe vor einiger Zeit mal irgendwo getankt. Mein Auto war so dreckig wie selten, vielleicht so dreckig wie noch nie. Es war im Herbst, liegt schon etwas zurück, nicht in diesem Jahr. Und ich war da am Tanken und da hinten, das sah alles schlimm aus. Und dann sah ich da Waschanlage, die verschiedenen Preise. Und dann habe ich gedacht, ich fahre da mal kurz durch und dann sieht das Auto anders aus. War ich an der Kasse, wollte Benzin bezahlen und dann habe ich gesagt, ich hätte gern noch eine Autowäsche, da die billigste. Und dann gab sie mir so eine Karte und dann wollte ich dafür auch noch eine Quittung haben. Und habe ich zu der Frau gesagt, das war die Chefin von dieser Tankstelle. Ich hätte dafür auch gerne eine Quittung, eine richtige Quittung, die man fürs Finanzamt gebrauchen kann. Ja, was soll ich denn raufschreiben? Dann habe ich gesagt, ja, die oberste Autowäsche hätte ich gern. Ja, ich weiß ja, aber was soll ich denn aufschreiben? Dann habe ich gesagt, ich möchte gern die Autowäsche da. Und dann habe ich den Preis gesagt. Ja, ich weiß ja, aber was soll ich denn auf die Quittung raufschreiben? Und dann habe ich gefragt, ich habe mich dann so ein bisschen dumm gestellt, dann habe ich gefragt, ja, wie meinen Sie das? Und dann sagte die Frau, naja, ich kann ja irgendwas raufschreiben, wenn Sie die Quittung fürs Finanzamt brauchen. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, liebe Frau, wollen Sie mich zum Betrüger machen? Ich bin Pastor. Die Frau bekam das große Schlottern. Ich weiß nicht, wie oft sie sich entschuldigt hat. Wie oft sie gesagt hat, Herr Pastor. Entschuldigen Sie, Herr Pastor, aber viele Leute wünschen das und das ist einfach heute so. Und entschuldigen Sie. Und gut, dann hat sie das Richtige aufgeschrieben und ich bin dann mit meinem Lochding da zur Autowäsche gegangen. Als ich rausging, habe ich gedacht, wo sind wir eigentlich? Ihr Lieben, das ist Deutschland. Und manche von euch machen da wahrscheinlich bedenkenlos mit. Ihr Lieben, das sind die Religiösen. Das sind diese Leute, diese Namen Christen, die in einem christlichen Land aufgewachsen sind und sich irgendwie sogar dazu zählen und so weiter, aber in ihrem Leben stimmt es vorn und hinten nicht. Die können am Morgen in der Kirche sitzen und singen, großer Gott, wir loben dich. Und am Abend sitzen sie am Biertisch und singen gottlose Lieder. Wenn ich an die gottlosen Schlager denke und an all die schrecklichen Lieder, die da gesungen werden bei den Schützenfesten und Dorffesten und so weiter, das passt bei diesen Leuten irgendwie ganz gut zusammen. In Apostelgeschichte 7, Vers 51 sagt Stephanus zu diesen Leuten, O ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Händen, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, genau wie eure Väter es gemacht haben, so macht ihr es auch. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet umso größere Verdammnis empfangen. Ihr tut fromm, aber euer Leben stimmt nicht mit euren Worten überein. Jesus sagt, auf steinigem Boden gibt es keine Frucht. Das sogenannte Glaubensleben der allermeisten Mitbürger ist eine Karikatur, ein Zerrbild, eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 19, ein Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Der Name Christ ist ein verlorener Mensch. Der Name Christ ist ein verlorener Mensch, genauso verloren wie der Gottlose. In Offenbarung 3, Vers 1 steht, du hast den Namen als lebtest du, aber in Wirklichkeit bist du tot. Ihr Lieben, was ist das nur für eine Tragödie? Und unsere Dörfer und unsere Städte sind voll von solchen Menschen. Die nennen sich Christen. Die sagen, wir sind doch keine Heiden. Wir haben auch unseren Glauben. Wir glauben auch an Gott. Unsere Dörfer und Städte sind voll von solchen Menschen. Sie haben den Namen, als lebten sie. Und in Wirklichkeit sind sie tot. Sie haben nur den Namen vom Christentum. Nur den Namen, sonst nichts. Sag mal, ist das vielleicht deine Geschichte? Ich zeige ja jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden. Ich frage nur, ist das möglich? Ist das vielleicht deine Geschichte? Wir kommen zur dritten Gruppe. Da steht in Vers 7, anderes fiel unter die Dornen. Wer ist denn damit gemeint? Also jetzt wird es ganz spannend. Das ist der beinahe Christ. Der ist ganz dicht dran. Der hat den Fuß schon auf der Türschwelle. Der ist fast drin. Der beinahe Christ, der halbe Christ, der beinahe Christ ist sehr religiös. Der kämpft sogar gegen die Dornen. Der glaubt ganz fest an Gott. Er liest auch ein gutes Buch. Vielleicht liest er sogar die Bibel. Vielleicht hat er sogar mal so eine Art Entscheidung getroffen. Vielleicht betet er am Tisch. Vielleicht macht er sogar stille Zeit mit dem Losungsbuch oder Kalenderzettel. Seine Kinder, die schickt er in den Religionsunterricht oder schickt sie zum Kindergottesdienst. Und vielleicht geht er sogar selber regelmäßig in den Gottesdienst. Und wenn er in Not kommt, dann betet er sogar. Dann betet er sogar, Gott, jetzt hilf uns. Vielleicht hat er sogar schon einige Gebetserhörungen erlebt. Aber, was steht da in Vers 19? Die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach all dem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Gott ist in seinem Leben in Wirklichkeit nur Beifahrer. Gott ist nur Beifahrer für den Notfall. Aber als Beifahrer steigt er aus und viele Leute haben überhaupt nicht gemerkt, dass Gott längst ausgestiegen ist. 1000 halbe Christen ergeben keinen einzigen Ganzen. 1000 halbe Christen ergeben keinen einzigen Ganzen. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Der halbe Christ ist sehr religiös. Der halbe Christ geht oft in die Kirche. Vielleicht geht er auch in eine Freikirche. Vielleicht geht er in eine Aussiedlergemeinde. Vielleicht hilft er sogar mit beim Bauen des Gotteshauses. Vielleicht hilft er sogar mit im Kindergottesdienst oder sonst wo. Vielleicht besucht er regelmäßig eine landeskirchliche Gemeinschaft oder irgendeine andere Versammlung. Einige solche sind vielleicht heute Abend hier. Die gehen auch manchmal in eine Evangelisation. Aber er ist ein betrogener Mensch. Er ist ein betrogener Mensch. Er ist ein verlorener Mensch. Ihr Lieben, der halbe Christ ist ein verlorener Mensch. Warum? Das Schlimmste ist, er hat nie eine wirkliche Bekehrung erlebt. Er ist nicht wiedergeboren. Er hat keine Heilsgewissheit. In Offenbarung 3, Vers 15 steht, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Der halbe Christ ist ein verlorener Mensch, genauso wie der Atheist, genauso wie der Namenchrist. Ich komme zur vierten Gruppe, Vers 8, ein Teil fiel auf gutes Land. Das ist der wirkliche Christ. Da gibt es wieder eine ganz, ganz große Bandbreite bei den wirklichen Christen. Sie kommen aus den verschiedensten Lagern. Ich hatte vor einigen Monaten eine Evangelisation in Albanien. Da bekehrten sich eine ganze Reihe Leute. Ihr Lieben, die kamen alle aus dem Islam. Die kamen alle aus dem Islam, waren alle Moslems, die sich da bekehrten. Wie oft erlebe ich das in einer Evangelisation? dass jemand kommt und ich frage, was haben Sie für einen Hintergrund? Wie sind Sie aufgewachsen? Dann sagt jemand, ja, wir sind katholisch. Er war in der Evangelisation zweimal, dreimal, kommt in die Seelsorge und möchte sich bekehren. Der andere kommt aus einer ganz gottlosen, atheistischen Familie. Der andere ist in einer mennonitischen Familie aufgewachsen oder in einer baptistischen Familie oder in einer lutherischen Familie, hört einige Evangelisationsversammlungen und kommt in die Seelsorge und sagt, ich möchte mich bekehren. Ich möchte wiedergeboren werden. Ich möchte Jesus annehmen. Ja, sie kommen aus ganz unterschiedlichen Lagern, haben unterschiedlichen Hintergrund. Es gibt noch andere Unterschiede. Nachdem sie sich dann bekehrt haben, gibt es immer noch Unterschiede. Einige sind sehr treu, ganz entschieden und treu. Andere kommen nur so langsam, mühsam voran. Aber in einem Punkt sind sie alle zum Verwechseln ähnlich. Die wirklichen Christen haben alle eine echte Bekehrung erlebt. Ob jemand aus dem Buddhismus kommt oder ob jemand aus dem Kommunismus kommt oder ob jemand, was weiß ich, aus welcher Kirche oder Freikirche kommt, sie haben eine echte persönliche Bekehrung erlebt. Sie haben Heilsgewissheit. Der echte Christ, der wirkliche Christ, der kann sagen, bis zum Schwören kann ich es wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen und die Zahlung ist vollbracht. Jesus hat mich freigemacht. Oder, wie es ein anderer Liederdichter sagt, Ich weiß, mein Name steht im Lebensbuch geschrieben. Ich weiß, mein Name steht im Lebensbuch. Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Ein Dichter sagt, oh, das ist ein anderes Leben. Wenn man weiß, ich bin befreit, meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Der wirkliche Christ ist bekehrt, der wirkliche Christ ist wiedergeboren, der wirkliche Christ hat Heilsgewissheit. Er weiß, mein Name steht im Lebensbuch, ich bin ein Erbe Gottes, ich bin ein Miterbe Jesu Christi und in seinem Leben ist Jesus Steuermann, nicht Beifahrer, sondern Steuermann. Und er dient Jesus und er bringt Frucht für Jesus. Einige 30-fältig, andere 60-fältig und andere sogar 100-fältig. Lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich werde jetzt noch einmal schnell an dieser Reihe lang gehen. Und jetzt will ich mal ein paar Namen nennen, nicht von euch, sondern von Menschen, die zu der einen oder anderen Gruppe gehörten. Ich habe lange über die erste Gruppe nachgedacht und überlegt, wen könnte ich da mal als Beispiel nehmen. Und dann musste ich an Nietzsche denken. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, dieser Philosoph, dieser große Gottlose, der so viel Schaden angerichtet hat mit seinen gottlosen Schriften, mit seinen gottlosen Reden. Friedrich Nietzsche. Das Traurigste an Friedrich Nietzsche, an diesem Gottlosen, das Traurigste an seiner Geschichte ist eigentlich, dass er eine gläubige Mutter hatte. Muss man sich mal vorstellen. Er hat eine gläubige Mutter. Und wie alle gläubigen Mütter hat sicher auch Mutter Nietzsche viel für ihren Jungen, für ihren Friedrich gebetet. Und es sah am Anfang sogar recht gut aus. Er wollte ja Pastor werden. Und dann kam er in schlechte Gesellschaft. Wie oft passiert das auch heute, dass Jungs oder Mädchen irgendwann in schlechte Gesellschaft kommen? Und dann traut man seinen Augen fast nicht, wenn man hört, was sich damit einmal entwickelt. Nietzsche kam in schlechte Gesellschaft und er wurde einer der Gottlosesten in seiner Generation. Ihr Lieben, aber solche Menschen müssen auch mal sterben. Und bevor es zum Sterben kam, hat Nietzsche noch einmal etwas auf Papier gebracht. Das hat's in sich. Einige von euch kennen es vielleicht von der Schule her. Das sagt der alte Nietzsche. Die Welt, ein Tor zu 1000 Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Ich habe überlegt, was meint er, was meint er? Meint er seinen unbeschwerten Kinderglauben, den er verloren hat? Oder denkt er an seine Mutter, die längst gestorben ist, die nicht mehr für ihn betet? Oder an was denkt er? Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Nun stehe ich bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht. Weh dem, der keine Heimat hat. Ihr Lieben, so ging Nietzsche in die Ewigkeit. Weh dem, der keine Heimat hat. Nietzsche hat gesagt, auch kurz vor seinem Sterben, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, bin ich der elendeste von allen Menschen. So ging Nietzsche in die Ewigkeit. Ihr Lieben, ich glaube, wenn es in der Hölle einen Ort gibt, der tiefer ist als der andere, einen Zustand, der schlimmer ist als der andere, dann ist es sicher der Zustand derer, die das Evangelium kannten und ihm den Rücken gekehrt haben und schließlich ohne Erlösung in die Ewigkeit gegangen sind. Ich komme nochmal zur zweiten Gruppe. Das ist der Religiöse. Und da habe ich auch gesucht und irgendwie bin ich da bei den Pharisäern hängen geblieben. Die Pharisäer. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, das waren religiöse Leute. Die Pharisäer, die haben ihre Religion gepflegt, ihre Tradition, da sind sie dann aufgegangen. Die haben ihre Kirchensteuern bezahlt und sie haben ihre Gottesdienste besucht und die haben auch gebetet und alles Mögliche gemacht. Und Jesus sagt zu diesen Leuten, ihr seid übertünchte Gräber. Äußerlich wunderbar gepflegt und geschmückt und innen voller Totengebein. Jesus sagt zu ihnen, ihr kommt nicht hinein ins Reich Gottes. Und die, die hinein möchten, die lasst ihr nicht hinein. Ihr oberflächlichen Pharisäer, ihr Heuchler, das sind die Religiösen, die reden von Gott. Und manche reden den ganzen Tag von Gott, aber Jesus nehmen sie nicht auf. Stephanus sagt, oh ihr Halsstarrigen, ich erwähne es noch einmal, ihr Halsstarrigen, ihr Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widersprecht allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter es getan haben, so macht ihr es auch. Ihr werdet umso größere Verdammnis empfangen. Wir kommen zur dritten Gruppe noch mal kurz. Der halbe Christ. Da habe ich auch einen Namen gesucht und da bin ich auf Judas gestoßen. Judas Ischariot. Was steht da in Vers 19? Die Sorge dieser Welt, der betrügerische Reichtum, die Begierden nach all dem anderen dringen ein und ersticken das Wort und so bleibt es ohne Frucht. Ihr Lieben, denkt da mal gut mit. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr diese Geschichte kennt. Oder sage ich es noch einmal, Judas Ischariot war einer von den 12 Jüngern, die Jesus berufen hatte, in den Dienst genommen hatte, die Jesus immer wieder ausgesandt hat zum Predigen und so weiter. Judas hat die besten Predigten gehört, die je gehalten wurden. Judas ist einige Jahre mit Jesus zusammen gewesen. Er war mit Jesus in Verbindung. Er war sogar ein Mitarbeiter von Jesus. Aber er hat nie ganze Sache gemacht. Ihr Lieben, wenn er zurückkäme, ich glaube, Judas würde uns sagen, Leute, ich habe alles gewusst. Ich habe die besten Predigten gehört. Ich habe Wunder Gottes gesehen. Ich war jahrelang mit Jesus zusammen. Ich habe sogar gepredigt. Ich war sein Mitarbeiter. Aber ich habe nie ganze Sache gemacht. Ich bin auf der Jesuswelle mitgeschwommen. Jesus war in meinem Leben nur Beifahrer. Und so ist Judas in die Ewigkeit gegangen. Schrecklich, schrecklich. Der beinahe Christ, der halbe Christ. Wir kommen nochmal zur vierten Gruppe, der wirkliche Christ. Da bin ich auf Paulus gestoßen. Man könnte auch andere nehmen, irgendjemand von uns hier. Dann nehmen wir mal Paulus. Ihr Lieben, Paulus kannte Gott von klein auf. Und Paulus hat immer an Gott geglaubt, von klein auf. Der war nie gegen Gott. Aber er kannte Jesus nicht. Und als er von ihm hörte, da wollte er nicht. Hat Jesus abgelehnt, hat sogar die Gemeinde verfolgt. Und er ging so weit in seiner Verbohrtheit, dass er die Menschen sogar bis zum Tode brachte. Er sagt, ich war der größte Sünder. Ich war der größte Sünder. Ich habe die Gemeinde verfolgt bis aufs Blut. Und dieser Saulus von Tarsus begegnet Jesus. Er erlebt eine ganz echte Bekehrung, wird gerettet, wird wiedergeboren. Und dann wird er Mitarbeiter. Ich glaube, der größte Missionar aller Zeiten wird ein Wegweiser für viele. Und schreibt später im Korintherbrief im 2. Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus? Man könnte genauso gut sagen, ist jemand bekehrt? Ist jemand wiedergeboren? Ist jemand gerettet? Ist jemand ein ganzer Christ? Ist jemand in Christus? So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Seht, es ist neu geworden. Es ist Neues geworden. Wenn jemand eine echte Bekehrung erlebt, eine wirkliche Wiedergeburt erlebt und zur Heilsgewissheit kommt, dann fängt er an, anders zu denken, er fängt an, anders zu reden, er fängt anders zu handeln, er sieht seine Menschen mit einmal mit ganz anderen Augen. Jeder, der nicht bekehrt ist, wird ihm zur Not und jede Bekehrung, die er miterleben darf, wird ihm zur großen Freude. Er möchte dabei sein, wenn Gott seine Wunder tut. Ich möchte noch einmal fragen, lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer hier in der Halle ist, mal abgesehen von den Babys und kleinen Kindern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer hier ist, der das nicht verstanden hat. Zu welcher Gruppe gehörst du? Hast du es herausgefunden? Weißt du es jetzt? Zu welcher Gruppe gehörst du? Vielleicht möchtest du heute Abend wechseln. Ich erzähle euch noch ein Erlebnis. Nicht schon länger zurück, da hatte ich eine Evangelisation in Frankreich. Wie kam es dazu? Da war ein Pastor, ein evangelisch-lutherischer Pastor. Und dieser Pastor hatte mich eingeladen zu einer Evangelisation. Herr, wie kam es dazu? Dieser junge Mann hatte in Paris Theologie studiert, war nicht bekehrt, nicht wiedergeboren. Aber einer seiner Studienkollegen, der war gerettet und hat ein brennendes Herz für Jesus und hat da missioniert und hat auch ihm immer wieder von Jesus erzählt. Und das Wunderbare ist geschehen, dass dieser junge Mann dort eine Bekehrung erlebte, wiedergeboren wurde und dann sein Studium weitermachte. Und er hatte den ganz festen Vorsatz, wenn ich später einmal eine Gemeinde habe, dann soll das eine evangelisierende Gemeinde sein. Ich möchte, dass in meiner Gemeinde Menschen zur Bekehrung kommen und zur Wiedergeburt kommen und gerettet werden für die Ewigkeit. Und so vergingen die Jahre. Und dann bekam er seine erste Pfarrstelle. Und irgendwie waren sie da auf meinen Namen gekommen und hatten mich eingeladen. Und dann kam ich dahin zu dieser Evangelisation. Wir waren da, 13 Abende hatten wir. Hatten am Dienstag angefangen, über den Sonntag hinaus, bis zum anderen Sonntag. 13 Abende. Und an den Sonntagen hatten wir zwei Versammlungen und viele Menschen bekehrten sich. Ich erinnere mich so gut, an einem Abend bekehrte sich der Bürgermeister aus dem Ort. Wir haben Wunder über Wunder da erlebt. Ich wohnte bei einem Bauern, es war vielleicht so fast ein Kilometer von der Kirche weg und abends ging ich dann immer zu Fuß, wenn alles fertig war, durchs Dorf, da waren ja die Straßenlaternen, zu dem Bauernhof, wo ich wohnte. Das waren bekehrte Leute. So, und dann kam der letzte Abend und es wurde so spät, um 12 Uhr wurde die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet und als ich dann da draußen unterwegs war und plötzlich wurde es dunkel, ich wusste fast nicht mehr, wo es lang ging. Eine stockdunkle Nacht. Und dann habe ich mich da weiter bewegt und schließlich kam ich dem Bauernhof näher und da brannte noch Licht, war ich aber froh. Aber nicht nur die Lampe vor dem Haus, sondern in einigen Zimmern war Licht. Denke ich, was ist da los? Schon nach Mitternacht, warum schlafen die noch nicht? Und dann kam ich zur Haustür, der Bauer empfing mich da gleich und dann sagt er, wir haben noch Besuch. So, wer ist da? Dann sagt er, da sitzt ein Ehepaar im Wohnzimmer. Er ist Maurer, ist bekehrt, wiedergeboren, ein Christ. Aber seine Frau ist noch nicht bekehrt. Sie war fast jeden Abend in der Kirche. Und sie hat es einfach nicht geschafft, nicht gewagt, hatte wohl nicht den Mut. Und jetzt sind sie hier. Kannst du noch mit ihnen sprechen? Ich war so kaputt. Natürlich kann ich noch. Und dann bin ich ins Wohnzimmer, dann haben wir uns da zusammengesetzt. Ich habe ihnen den Heilsweg erklärt. Ihr Lieben, was war da passiert? Ich sag's euch. Der Mann war schon einige Zeit bekehrt. Meist bekehrt sich ja die Frau zuerst und der Mann später. In den meisten Fällen ist das so. Das ist etwas ganz Eigenartiges. Wenn es um geistliche Dinge geht, haben Mädchen mehr Mut als Jungs. Wenn es um geistliche Dinge geht, haben Frauen mehr Mut als Männer. Manche Männer sind richtige Waschlappen, richtige Hampelmänner. Die wissen genau, Gott hat mich gerufen, aber sie kommen nicht. Sie wissen genau, Gott meint mich, aber sie gehen nicht. Wenn es um geistliche Dinge geht, sind Frauen viel mutiger als Männer. Aber in dem Fall war es anders. Da hatte sich der Mann zuerst bekehrt und er hat für seine Frau gebetet und seine Frau, er hat immer wieder aufgeschoben. Und in dieser Evangelisation hat der Mann gedacht, aber diesmal wird sie sich bekehren. Aber sie bekehrte sich nicht. Und dann war der letzte Abend zu Ende und sie gingen von der Kirche nach Hause, haben fast kein Wort geredet. Er war traurig und er wusste nicht, was in ihrem Herzen vor sich ging. Dann sind sie zu Bett gegangen und sie lagen schon bei dem Bett und hatten schon das Licht ausgemacht. Mit einem Mal sagt die Frau zu ihm, du, eigentlich wäre ich ja heute Abend gern zurückgeblieben. Sie wollte noch mehr sagen. Die Nachttischlampe an. Frau, was sagst du da? Warum hast du das nicht vorher gesagt? Sagte sie, ich hatte einfach nicht den Mut. Dann hat er gesagt, du, ich weiß, wo er wohnt. Komm her, wir ziehen uns wieder an und gehen dahin. Und wenn er dann von der Seelsorge kommt, dann wird er sicher noch mit dir sprechen und mit dir beten. Gut, die Frau war schließlich einverstanden. Und dann sind sie los und haben da gewartet bis nach Mitternacht, bis ich kam. Dann saßen wir zusammen und ich habe der Frau den Heilsweg erklärt. Viel gesagt über Sünde und Gnade, über Bekehrung, über Wiedergeburt. Und ihr liefen die Tränen nur mal so herunter. Haben Sie das verstanden? Ja. Möchten Sie das? Ja. Und dann haben wir uns da hingekniet an der Couch. Ich in der Mitte, da kniete der Mann und da kniete die Frau. Und dann haben wir zusammen gebetet. Sie hat mir ein Gebet nachgesprochen erst einmal. Nachher hat sie dann noch allein gedankt. Also das war ein Morgen, war es ja inzwischen, werde ich nie mehr vergessen. Die Gebete des Mannes waren erhört. So, und dann vergingen einige Monate. Wir waren wieder einmal am Bauen. Missionswerk die Bruderhand, wir bauen ja fast immer und sind immer froh, wenn uns Leute helfen. Und der hatte das wohl in unserem Mitteilungsblatt gelesen. Und dann rief dieser Mann eines Tages an aus Frankreich und sagte, ich bin ja Maurer. Könnt ihr einen Maurer gebrauchen? Oh, ja genau, jetzt können Sie auch ausfugen. Er sagte, ja, das ist meine Spezialität. Oh gut, wann kannst du kommen? Ja, wenn es sein muss, sofort. Und dann hatten wir das abgemacht, er kommt, um uns zu helfen. Wir hatten gerade ein Büro angebaut und das musste alles ausgefugt werden. Und dann fragt er, könnt ihr noch jemanden gebrauchen zum Kochen? Meine Frau kann gut kochen. Sag ich, ja, wir haben eine ganze Mannschaft hier, die hier arbeiten. Bring deine Frau mit. Und dann kamen die beiden von Frankreich zu uns. Oh, wie oft haben wir zusammengesessen, uns unterhalten, zusammen gebetet, zusammen gesungen. Und immer wieder gingen meine Gedanken nach Frankreich, wo diese Frau Jesus finden durfte. Ihr Lieben, ich weiß, manchmal geht ein unheimlicher Kampf voraus. Wie viele Leute haben gestern Abend hier in der Versammlung gesessen und sie haben genau gewusst, Jesus meint mich. Sie haben es genau gewusst und sie sind trotzdem nicht gekommen. Und manche sind rausgegangen und haben am Auto gestanden und haben sogar gezögert, bis sie aufgeschlossen haben. Ah, eigentlich hätte ich ja in die Seelsorge gehen sollen. Und haben es nicht geschafft. Und heute Abend haben wir wieder solche hier. Männer und Frauen, junge Männer, junge Mädchen, die wissen ganz genau, ich bin nicht bekehrt. Ich bin nicht wiedergeboren. Sag mal, auf was wartest du noch? Willst du heute auf die Stimme Jesu hören oder willst du dich heute Abend einlullen lassen vom Teufel, der dir alles Mögliche Einfluss hat? Jesus wartet auf dich. Jesus möchte dein Leben neu machen. Dieser Abend kann der schönste, der größte, der wertvollste Tag deines Lebens werden. Aber du musst Ja sagen zu Jesus. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich bitten, wenn du noch nicht bekehrt bist, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, wenn du noch keine Heilsgewissheit hast, bitte komm. Jesus sagt, kommt, denn es ist alles bereit. Kommt, denn es ist alles bereit. Aber du musst kommen. Alles andere macht Jesus dann. Aber du musst kommen. Bitte reiß dich los und komm. Oh, der Herr möge dir Mut schenken zu dieser Entscheidung. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du heute Abend aus diesem Haus gehst und weißt, ich bin ein ganzer Christ. Ich bin ein richtiger Christ. Kein halber, kein religiöser, kein gottloser, sondern ein Christ, ein richtiger Christ, ein ganzer Christ, ein echter Christ, ein geretteter Mensch. Mein Name steht im Lebensbuch geschrieben. Ich habe Gewissheit. Jesus hat mich angenommen. Jesus hat mein Leben neu gemacht. Oh, das wünsche ich dir, dass du mit dieser Gewissheit heute Abend nach Hause gehen kannst. Aber die Entscheidung, die triffst du. Deine Entscheidung ist entscheidend. Manche Leute möchten das gern an die Gemeinde abschieben, aber die Gemeinde kann dich nicht retten. Manche möchten das gern auf Gott abschieben, aber das ist falsch. Gott hat alles für dich getan. Jetzt wartet er auf deine Entscheidung. Komm, triff sie heute Abend und der Herr wird dein Leben neu machen. Ganz neu, so wie sein Wort es verheißt. Gott segne euch. Amen.